Das Echo von Marcus Aurelius erinnert sich. Ein Bote wartet mit unwiderruflichen Worten. Doch zuerst lauscht der Kaiser einem Fluss, der sagt, was er immer sagt. Weiter.
Der Bote wartet 30 Schritte hinter mir. Ich höre, wie er sein Gewicht verlagert auf den Flusssteinen, das Knarren des Leders, die kleinen Geräusche eines Mannes, der zu warten gelernt hat. Er hat seine Pflicht getan. Er überbrachte die Worte. Nun wartet er, die meinen zurückzutragen, doch ich habe noch keine. Nur die Stimme des Flusses, die sagt, was der Fluss immer sagt. Weiter, weiter. Der Fluss zieht an mir vorbei im schwindenden Licht, breit und ohne Eile, trägt alles dem Meer entgegen. Der Spätsommer hat das Wasser sinken lassen und ich höre seine verschiedenen Stimmen. Das Rauschen über Steinen, wo das Bett sich hebt, das tiefere Murmeln, wo die Strömung ihre Rinne findet, das Plätschern am Ufer, wo Weidenwurzeln ins seichte Wasser greifen. Ich habe schon früher an Flüssen gesessen, nie habe ich einem so gelauscht wie jetzt. Faustina stirbt. Die Botschaft war eindeutig. Die Krankheit hat sich vertieft, jenseits aller Heilung. Die Ärzte haben getan, was sie können, und was sie können, reicht nicht aus. Irgendwo im Lager bei Halala in Kappadokien gleitet meine Frau von 30 Jahren dem entgegen, was unsere Tochter nahm, was Verus nahm, was eines Tages mich nehmen wird. Was geschieht tatsächlich? Ich frage mich dies auf die Weise, wie Rusticus es mich lehrte, den Eindruck bis auf die Knochen entkleidend. Die nackte Tatsache, Faustina stirbt. Alles andere, dies sollte nicht sein, ich kann es nicht ertragen, sind Hinzufügungen, die mein Geist an die Tatsache heftet. Sie sind nicht die Tatsache selbst. Ich sollte zu ihr gehen. Ich werde zu ihr gehen. Doch erst muss ich finden, was ich bringe. Wind bewegt sich durch die Weiden am Wasserrand, ein Rascheln, das fast wie geflüstertes Gespräch klingt, als sprächen die Bäume von etwas zu Großem, als dass ich es verstehen könnte. Dann erreicht die Kälte meine Haut, und ich werde erinnert, dass mein Körper 54 Jahre alt ist, dass er Feldzüge getragen hat und Seuchenbezirke und das Gewicht von allem, was ich zu halten versuchte. Die Kälte dringt nun tiefer als in meiner Jugend. 42 Jahre, seit Diognetus mich zuerst lehrte zu beobachten. Ich erinnere mich an seinen Garten, den Garten meines Großvaters, obwohl ich ihn als seinen betrachtete, und die Zypressen, die sich im Abendwind beugten, sich beugten und zurückkehrten. Sie folgen ihrer Natur, sagte er. Der Wind folgt seiner Natur. Jedes tut, was es muss. Ich habe mich bemüht. Seit 42 Jahren bemühe ich mich. Und nun kommt die Prüfung, auf die alle anderen mich vorbereiteten. Verus starb vor 6 Jahren. Der Gedanke taucht auf, ohne dass ich ihn wähle. Mein Bruder, mein Mitkaiser. Der Gefährte, den Hadrians Testament mir gab, als wir zusammen Jünglinge waren. Ich erinnere mich an sein Gesicht bei Antoninus' Bestattung, wie er aussah, als ich ihm sagte, ich würde ihn zum Augustus erheben. Überraschung, dann Verstehen, dann das Gewicht der Annahme, das sich über seine Schultern legte. Wir herrschten 8 Jahre zusammen. Wir waren oft uneinig, einig, wenn es darauf ankam, hielten das Reich zwischen uns, wie Männer die entgegengesetzten Enden eines Seils halten. Dann der Feldzug gegen Parthien. Dann die Krankheit, die ihn nahm, bevor ich sagen konnte, was Brüder am Ende sagen sollten. Ich habe seinen Tod angenommen, ich nahm ihn vor 6 Jahren an und wieder jedes Mal, wenn die Annahme Erneuerung brauchte. Annahme ist keine einzelne Tat, sie ist Übung, wie die morgendlichen Vorbereitungen, die ich seit 20 Jahren vollziehe, wie die Prüfung der Eindrücke, die Rusticus mich lehrte, wenn der Zorn ungezügelt brennen wollte. Man nimmt an. Und dann muss man wieder annehmen. Doch Faustina. Der Fluss trägt einen Ast an mir vorbei, der sich langsam in der Strömung dreht. Ich betrachte ihn, wie ich den Gärtner beobachtete, der vor all den Jahren Winterbäume beschnitt, von der Säulenhalle aus, wo mein Leben sich wandelte. Der Ast kämpft nicht gegen das Wasser, Er verlangt nicht, anderswohin zu gehen. Er bewegt sich, wohin die Strömung sich bewegt. Vorsehung nennen es die Stoiker. Pronoia. Das vernünftige ordnende Prinzip, das alle Ereignisse lenkt, was ich auch Natur nennen könnte. Oder Schicksal. Oder einfach die Art, wie die Dinge sind. Nicht Trost. Nicht Schutz. Nicht die Zusicherung, dass, was ich liebe, bewahrt wird, weil ich es liebe. Ordnung. Muster. Der Faden, der selbst durch das führt, was ich nicht verstehen kann. Ich verfolge den Faden zurück. Hadrians Krankheit führte zu meiner Adoption. Die Adoption brachte mir Antoninus als Vater und Verus als Bruder. Die Mitherrschaft führte zum Paterfeldzug. Der Feldzug brachte die Seuche nach Rom zurück. Die Seuche nahm... Ich halte inne. Der Faden verschwindet in Dunkelheit, durch die ich nicht sehen kann. Doch ich fühle seine Struktur selbst dort, wo meine Augen versagen. Es gibt Ordnung hier. Kalt vielleicht. Doch Ordnung. Ich wählte nicht, adoptiert zu werden. Ich wählte nicht, Kaiser zu sein. Ich wählte nicht, dass Verus starb, dass die Seuche meine Städte verwüstete, dass Cassius mich im Osten verriet. Und doch. Cassius. Sein Name bringt eine andere Art von Schmerz, nicht Trauer, sondern etwas Schärferes. Der Mann, dem ich vertraute, Syrien zu regieren, erhob sich gegen mich, während ich an der nördlichen Grenze kämpfte. Er glaubte berichten von meinem Tod, sagte man danach. Er handelte, um Chaos zu verhindern. Vielleicht. Oder vielleicht sah er Gelegenheit. Es ist nun ohne Belang. Er ist tot. Getötet von seinen eigenen Offizieren, bevor ich entscheiden konnte, ob ich strafen oder verzeihen sollte. Ich neigte zur Vergebung. Der Kaiser beabsichtigt Gnade. Dann kam sein Haupt in einer Truhe an und Gnade wurde bedeutungslos. Ich konnte seinen Aufstand nicht beherrschen. Ich konnte seinen Tod nicht beherrschen. Ich konnte nur meine Absicht beherrschen. Was ich getan hätte, wäre die Wahl mein geblieben. Dies ist, was ich lernte, als Rusticus mir half, den Zorn zu prüfen, der über dem Brief eines Verräters brannte. Der Verrat ist sein Versagen, nicht meines. Die Annahme des Verrats ist nicht Billigung, sie ist Anerkennung, dass das Universum Verräter enthält, wie es Krankheit enthält, und das langsame Zermürben von allem, was wir bauen. Der Bote verlagert sich wieder hinter mir. Sein Stiefel schabt über Stein, er war geduldig, das ist seine Pflicht, und er versteht Pflicht, wie der Centurio sie verstand bei Antoninus' Bestattung. Es ist nicht schwer zu sein, was man ist. Doch ich halte ihn von seiner Ruhe ab, noch einen Faden zu verfolgen, und dann werde ich zu ihr gehen. Commodus ist 14, mein Sohn, der Knabe, der alles erben wird, worauf ich mein Leben verwendet habe, und der so wenig Interesse zeigt an der Vorbereitung selbst. Er liebt die Gladiatorenspiele. Er liebt das Brüllen der Menge und den Glanz der Waffen. Ich habe versucht, ihn zu lehren. Ich habe ihm Lehrer gegeben, zu ihm über das Wesen der Tugend gesprochen. Manchmal sehe ich etwas in seinen Augen aufflackern, einen Moment der Aufmerksamkeit, das Vernunftvermögen, das in jeder menschlichen Seele lebt. Dann vergeht es. Ich kann nicht beherrschen, was er wird. Der Gedanke kommt mit besonderem Schmerz. Ich habe getan, was ich konnte, gelehrt, was ich zu lehren wusste. Das Übrige zu bestimmen ist nicht mein Teil. Ich muss ihn in die Vorsehung entlassen. Wie ich Domitia entließ, die in früher Kindheit starb und mich lehrte, was Liebe ohne Festhalten bedeutet. Wie ich Verus entließ. Wie ich Faustina entlassen werde. Der Fluss fließt weiter, trägt seine Äste dem Meer entgegen. Ich wählte diesen Weg nicht. Die Worte formen sich im Raum zwischen der Stimme des Flusses und meinem eigenen Atem. Und doch wähle ich, wie ich ihn gehe. Dies ist die Freiheit, die zählt. Nicht die Freiheit zu ändern, was geschehen ist. Diese Freiheit gab es nie, wurde nie versprochen. Die Freiheit zu antworten. Die Freiheit, meinen Willen zu formen, selbst wenn ich die Welt nicht formen kann. Die Philosophen nennen dies das Paradoxon im Herzen der Dinge. Dass wir von der Vorsehung gelenkt werden und frei sind in unseren vernünftigen Entscheidungen. Ich denke an meine Tochter Domitia, wie ich nach ihrem Tod neben ihren Geschwistern kniete und lernte, dass Trauer gehalten werden kann, ohne mich zu zerstören. Der Vorbehalt liegt nicht im Lieben, lernte ich in jener Nacht. Er liegt in der Forderung. Die Spannung kann nicht durch Argumente gelöst werden. Sie kann nur gelebt werden. Ich denke an den syrischen Händler, dessen Hand ich hielt im Seuchenbezirk, sterbend, fern der Heimat, unfähig, eine Sprache zu sprechen, die jemand verstand. Sein Griff um mein Handgelenk, heiß vom Fieber. Wir sind verwandt, wusste ich da. Nicht durch Blut, sondern durch den Logos, den wir teilen. Faustina teilt diesen Logos auch. Das Vernunftvermögen, das mich geliebt hat, mit mir gestritten hat, meine Kinder getragen hat. Es ist derselbe Anteil am Göttlichen, der mich an diesem Fluss sitzen und diese Gedanken denken lässt. Wenn sie stirbt, kehrt dieser Anteil zurück zu dem, was uns beide enthält. Ist dies Trost? Ich weiß nicht mehr, was Trost bedeutet, doch es ist wahr. Und Wahrheit ist, was ich ihr zu bringen habe. Das Licht ist fast vergangen. Der Fluss ist mehr Klang geworden als Anblick. Diese beständige Stimme, die spricht, was sie nicht wissen kann, dass sie es spricht. Ich erinnere mich an den Wachturm an der nördlichen Grenze, vor Monaten, hinaufsteigend zu den Sternen, zusehend, wie das Lager zu Funken schrumpfte. Die Kleinheit bedeutete nicht Bedeutungslosigkeit. Sie bedeutete richtig bemessene Bedeutung. Heute Nacht brauche ich nicht hinaufzusteigen. Der Fluss lehrt dieselbe Lektion vom Boden aus. Er fließt in seinen Ufern. Er fragt nicht, ob er fließen will. Er trägt alles dem Meer entgegen, weil das ist, was Flüsse tun. Und doch ist der Fluss nichts als Fließen. Seine Begrenzung ist seine Natur. Seine Ufer sind keine Kerker, sondern die Gestalt, die das Fließen möglich macht. Ich werde geformt durch das, was mich begrenzt. Das Reich, das ich nicht wählte. Die Frau, die ich verliere. Der Sohn, den ich nicht formen kann. Der Bruder, der starb. Der Verräter, dessen Haupt in einer Truhe kam. Dies sind meine Ufer. In ihnen fließe ich. Die Worte steigen auf, gerichtet an das Universum, das den Fluss enthält, und Faustina und die Sterne, die nun über den Weiden erscheinen. Was zur Ordnung des Ganzen passt, passt zu mir. Nichts kommt zu früh oder zu spät, wenn es zur Zeit der Natur kommt. Was auch immer die Jahreszeiten bringen, ist Frucht für mich. Aus der Natur kommen alle Dinge. In ihr ruhen alle Dinge. Und zu ihr kehren alle zurück. Nicht Annahme als Kapitulation, Annahme als Teilnahme. Das willige Mitwirken mit dem, was ich nicht ändern kann, verbunden mit klarsichtigem Handeln in dem, was ich kann. Ich erhebe mich. Meine Beine tragen mich, bevor ich entscheide, aufzustehen. Der kalte Stein hat meine Knie betäubt. Sie schmerzen, als ich mich aufrichte. Der Bote richtet sich auf, als er meine Bewegung hört. Ich wende mich ihm zu. »Wie ist dein Name?« Er blinzelt, vielleicht überrascht, dass ein Kaiser fragen würde. »Quintus Cäsar, Quintus Fabius.« »Ich danke dir für deine Geduld, Quintus. Ich werde nun zu ihr gehen.« »Ja, Cäsar.« Er fällt hinter mir in den Schritt. Vor mir bezeichnen die Lagerfeuer, wo die Legionen schlafen, dasselbe Muster, das ich vom Wachturm sah, so klein vor den Sternen. Klein, doch mein zu hüten. Die Stimme des Flusses verblasst, während wir gehen, doch ich trage, was sie mich lehrte. Den Klang des Wassers, das fließt, ohne zu kämpfen. Die Strömung, die sich bewegt, weil Bewegung ihre Natur ist. Morgen werde ich schreiben, was ich verstanden habe. In den Aufzeichnungen, die ich führe, dem Gespräch mit mir selbst darüber, wie man lebt, während man alles verliert. Bei erstem Licht reite ich ostwärts zu ihr. Ich werde ihre Hand halten, wenn sie es fühlen kann. Ich werde bei ihrem Sterben gegenwärtig sein, denn das ist, was ein Ehemann tut, und meine Pflicht als Ehemann wurde nicht aufgehoben durch meine Pflicht als Kaiser. Die Arbeit geht weiter. Die Grenze braucht Aufmerksamkeit. Die Depeschen brauchen Antwort. Commodus braucht, welche Führung auch immer ich geben kann. Das Reich hält nicht inne für Trauer. Doch heute Nacht habe ich die Arbeit getan, die getan werden musste. Nicht Trauer zu lösen, diese Arbeit gibt es nicht. Sie anzunehmen, zu finden, im Raum zwischen dem, was ich nicht ändern kann, und dem, was ich kann, die Freiheit, die immer da war. Das Lager rückt näher. Die Feuer werden heller. Hinter mir setzt der Fluss sein Sprechen fort. Weiter. Weiter. Ich höre. Ich höre seit 42 Jahren. Heute Nacht höre ich.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Non-Profit und Open Source. Die Fakten und Lehren hinter jedem Echo. Und die Warteliste. Auf agoracosmica.org. Vertont mit synthetischer Stimme.